Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Diese eine Frage hält mehr Menschen davon ab, ihr eigenes Ding zu machen, als jedes fehlende Startkapital. Die Angst zu scheitern, die Angst, alles zu verlieren, die Angst, am Ende ohne Sicherheit dazustehen. Aber was, wenn die Antwort gar nicht so schlimm ist, wie du vielleicht denkst? Hallo und herzlich willkommen zu Lifehacks. Mein Name ist Katrin und heute geht's um Selbstständigkeit. Aber nicht die Instagram-Version mit Laptop am Strand, sondern die echte. Mit Rückschlägen, Geldsorgen und der Frage, wie sichere ich mich ab, damit aus meinem Traum kein Albtraum wird. Mein heutiger Gast weiß genau, wovon er spricht. Felix Tönnissen. Vielleicht kennst du ihn aus Die Höhle der Löwen, wo er 4 Jahre lang als Startup-Coach GründerInnen auf ihren großen Auftritt vorbereitet hat. Felix hat selbst mehrere Unternehmen aufgebaut, begleitet als Mentor hunderte Gründerinnen und Gründer und hat dabei so ziemlich jeden Fehler gesehen, den man nur machen kann. In dieser Folge erfährst du, warum eine gute Idee oft alleine nicht reicht, wie du Kohlsuppenschreihälse von echten Mentoren unterscheidest und was Felix deinem Jüngeren ich raten würde. Am Ende gibt's wie immer unsere wichtigsten Lifehacks. Kurz, klar und direkt umsetzbar.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Was macht denn deiner Erfahrung nach einen erfolgreichen Gründer oder eine erfolgreiche Gründerin aus? Du hast jetzt so viele begleitet. Würdest du sagen, das ist was, was man so ein bisschen im Blut hat, dieses Gründergehen, oder entwickelt man sich dahin?
Ich gebe jetzt mal so die Beraterantwort und würde mal sagen, sowohl als auch. Ein gewissen Teil ist sicher auch Talent, aber ein gewisser Teil sind auch Dinge, die ich lernen kann. Und im Prinzip ist es ähnlich eigentlich wie bei so einem Fußballspieler. Wenn du einen Fußballspieler hast, der super viel Talent hat, wie vielleicht so ein Cristiano Ronaldo, wenn der aber keinen Bock hat zu trainieren und nicht an sich arbeitet und nicht zum Training geht, dann wird auch das Talent irgendwann verkümmern. Und genauso kann aber auch jemand, der vielleicht weniger Talent hat, der aber bereit ist, viel an sich zu arbeiten, viel am Unternehmen zu arbeiten, an den Produkten zu arbeiten, erfolgreich werden. Und deswegen ist es am Ende des Tages, dass du die Idealkombi, dass jemand ein Talent hat und dass man dieses Talent dann auch fördert. Aber ich kann es eben auch schaffen, wenn ich vielleicht ja eher introvertiert, zurückhaltend oder ähnliches bin.
Was ist oft so der ausschlaggebende Punkt oder dieser kleine Funke, wo du merkst, ah, da ist Talent da, da ist was zu holen?
Ja, also du merkst ja oft bei Leuten, ob die so ein Feuer haben. Meine Oma hat immer so schön gesagt, kawupp dich in ne Futt. Also, dass jemand wie so eine kleine Rakete im Poppes stecken hat und die einen sozusagen immer weiter vorantreibt. Das ist quasi das, worauf es auch wirklich ankommt. Also, du musst Leute haben, die wirklich intrinsisch motiviert sind, das, was sie da aufbauen, wirklich erreichen zu wollen und groß zu machen. Und das haben halt nicht alle Leute, weil du hast zwangsläufig Rückschläge, Dinge, die nicht klappen, du scheiterst, Sachen werden nicht funktionieren. Und dann kommt es halt darauf an, weiterzumachen, Gas zu geben und dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, so das, was so das Talent auch vielleicht am Ende des Tages am besten beschreibt.
Also ist es gar nicht nur eine gute Idee haben, weil eine gute Idee mit einer schlechten Gründungsinitiative dahinter genauso schlecht geht, also schlecht läuft?
Ja, also wenn ich mich entscheiden dürfte zwischen einem sehr guten, motivierten, reflektierten, zielstrebigen Gründer mit einer schlechten Idee oder jemanden, der keine Ahnung hat, sich nicht beraten lässt, denkt, er könnte alles und aber eigentlich nichts kann mit einer sehr guten Idee, dann entscheide ich mich immer für Variante 1. Also der Gründer schlägt das Produkt.
Wie würdest du denn so deinen Kollegenmarkt, ich nenne es mal so, beschreiben? Weil ich finde, dass Startup-Coach auch so ein bisschen shady klingen kann, ne? Wenn man dieses komm in die WhatsApp-Gruppe und werb 3 weitere Leute an und.
Ja, voll. Porsche Cayman S, komm in die Gruppe. Ja, natürlich. Aber das betrifft, glaube ich, nicht nur den Startup-Coach, sondern das betrifft generell, glaube ich, die ganze Coaching-Beratungsbranche. Du musst dir einfach vorstellen, wir haben in Deutschland folgende Herausforderung wie mit anderen Branchen auch. Wir haben einen völlig unreglementierten Markt. Das heißt, jeder kann Coach, jeder kann Berater sein, egal für was, und kann damit durch die Gegend laufen. Das heißt, du brauchst keine Qualifikation, du brauchst kein Studium, du brauchst keinen Abschluss, du brauchst nichts. So, das heißt, der 11-Jährige kann sagen, ich bin jetzt Mindset-Coach. So, und dann kommt der 11-Jährige und erzählt dir, wie du im Leben mit Rückschlägen umgehen sollst. Und das funktioniert natürlich nicht. Das führt dazu, dass es dann eben auch so ein bisschen grauere und schwarzere Schafe gibt. Das ist auch für etablierte Anbieter sicher an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger wird, weil du hast halt einfach viel mehr Konkurrenz, die schreien viel rum. Es gibt viele Kunden, die fallen natürlich auch eher darauf rein, ne? Also wenn du dich jetzt, du brauchst es nicht, Katrin, aber wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte eine Diät machen, so, Und es gibt jetzt zwei Diäten. Es gibt die harte, anstrengende Diät, die dauert ein halbes Jahr und du hast nach einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen. Oder es gibt die 2 Wochen Kohlsuppendiät, wo du in 2 Wochen 10 Kilo abnimmst. Dann entscheiden sich die meisten Leute für die Kohlsuppendiät, weil eben das Versprechen viel größer ist und die Zielerreichung potenziell viel schneller geht.
Verstehe. Wie erkenne ich denn jetzt so Kohlsuppenschreihälse, wenn ich ein Startup habe und Unterstützung brauche?
Ja, also ich sollte mir eigentlich immer mal selber die Frage stellen, realistisch betrachtet, glaube ich wirklich, dass das geht. Also glaube ich, dass jemand in 2 Wochen meinen Umsatz verdoppeln kann. Wenn ich denke, dass das geht, dann müsste ich mir ja erstmal selber die Frage stellen, ja okay, warum habe ich es dann nicht selber gemacht? Also wenn so viel Potenzial da liegt und ich habe es selber nicht genutzt, dann würde ich erstmal an mir selber arbeiten. Das zweite ist, ich kann mir ja auch von denen den sogenannten Track Record zeigen lassen. Ich kann mir ja zeigen lassen, was haben die geschafft, was haben die gemacht, was haben die selber aufgebaut, wie sind die selber vorgegangen. All diese ganzen Dinge lassen sich ja dokumentieren. Ich kann mit Testimonials sprechen, mit Kunden sprechen. Also nicht reinfallen auf das rein Oberflächliche, sondern meistens merkst du ja schon, wenn du ein bisschen anfängst zu bohren, dann merkst du ja meistens schon, okay, da ist nicht ganz so viel Fleisch am Haken.
Okay, verstehe. Wenn ich jetzt aber also eine gute Idee habe, also ich habe eine Geschäftsidee, ich bin überzeugt, dass das läuft, wenn ich die richtigen Werkzeuge an die Hand kriege, was ist denn mein erster Schritt? Was würdest du sagen?
Also, wenn ich noch einen Minipunkt zurückgehen kann, die meisten Leute denken, sie hätten eine gute Geschäftsidee. Ich sag das mal ganz hart. Und dann kommt jemand, der hat eine Idee und sagt dann, okay, wie mache ich die Idee erfolgreich? Und oft ist es aber so, dass man erstmal nochmal über die Idee reden sollte. Weil du musst dir einfach vorstellen, das ist hart formuliert, oft wie so ein lahmender Gaul, mit dem ich dann aber irgendwie beim Galopprennen in Düsseldorf, München oder keine Ahnung was gewinnen möchte. Zunächst geht es halt wirklich darum, zu versuchen rauszufinden, gibt es für mein Produkt, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Also will das jemand haben? Findet das jemand interessant? Ist da wirklich ein Problem? Und viele Leute handeln eher aus so einem, naja, ich habe selber das Gefühl, dass ich das bräuchte und deswegen braucht es bestimmt auch noch jemand anders und außerdem ist es meine Leidenschaft und dann mache ich das. Das ist schön und man sollte immer Leidenschaft bei einer Selbstständigkeit integrieren und dabei haben. Aber es bringt ja nichts, wenn ich meiner Leidenschaft nachgehe und gehe dann dadurch pleite. Also also wirklich Go-to-Market, Product-Market-Fit gibt's dann Markt für mein Produkt. Das würde ich als allererstes abklopfen. Und ich würde mir ganz früh die Frage stellen, und wie will ich es verkaufen? Und dann würde ich sehr viele Fragen, die ich im Zuge dieser Selbstständigkeit habe, immer reflektieren mit der Frage, welchen Einfluss hat diese Frage auf, wie kann ich es besser verkaufen? Also wenn ich mich für eine Rechtsform entscheide, welche Rechtsform wird mir vielleicht helfen, es besser zu verkaufen? Wenn ich mich für ein Büro entscheide, welches Büro wird mir helfen, es besser zu verkaufen? Die Leute bauen eine Selbstständigkeit meistens auf und stellen sich am Ende irgendwann die Frage, und wie kann ich es jetzt verkaufen? Du musst dir diese Frage aber ganz am Anfang stellen und alle Entscheidungen auf dieser Basis sozusagen eigentlich treffen.
Okay, sagen wir, die Idee steht und funktioniert. Wie bringe ich es jetzt auf die Straße? Was kommt als nächstes?
Bleiben wir also bei diesem Diätbeispiel. Ich bin jetzt Personal Trainer, ich möchte so ein Diätprogramm auf den Markt bringen. Dann kann ich ja vielleicht erstmal in meinem privaten Umfeld schauen, ob Leute dafür empfänglich wären, dieses Produkt zu kaufen. Und einfach auch mal schauen, ob ich erste reale Käufer für dieses Produkt gewinne. Weißt du, viele machen so den Fehler, die bauen dann die Firma, die gründen die GmbH, die machen, die tun, die gestalten Logos, die machen Website. Also eigentlich bist du im stillen Kämmerlein die ganze Zeit so ein Unternehmen am Aufbauen. Ich bin immer ein großer Fan davon, erstmal zu gucken, ob es dann wirklich auch real jemand kauft. Aber wenn ich das sozusagen geschafft habe und dann merke, ich habe auch reale Käufer, dann kann ich mir um den ganzen organisatorischen Kram, welche Rechtsform brauche ich und wie mache ich das und wie nenne ich das und welches Branding und welches Logo und so weiter, darum kann ich mir dann auch immer noch Gedanken machen.
Viele GründerInnen haben am Anfang Sorge, dass ihre Idee geklaut wird, wenn sie darüber sprechen. Ist es berechtigt?
Also ich würde mal ganz hart sagen, Katrin, wenn ich 100 Ideen kriege von Leuten, die mir sagen, ich hatte erst Sorge, die Idee zu erzählen, dann sind davon 98 Ideen, die ich schon mal gehört habe. Also das soll sich gar nicht böse anhören, aber die meisten Leute, die so das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt hier die ultimative Idee gefunden, dafür haben wir zu viele Menschen auf der Welt, dafür gibt es zu viele Gründungen, der Anteil von ultimativen Ideen ist so verschwindend gering, dass es eigentlich meistens gar keine Sorge gibt, das überhaupt jemand zu erzählen. Ich kann trotzdem hingehen und mit bestimmten Leuten NDAs abschließen. Also das heißt, wenn ich jetzt einem Berater meine Idee erzähle und sie hat wirklich sowas Einzigartiges, dann kann ich auch ein NDA aufsetzen lassen, wo drin steht, ey, der darf das niemandem erzählen, der darf die Idee auch nicht selber verwenden oder keine Ahnung was. Ne? Da kann ich mich ja trotzdem absichern.
Jetzt hast du ja schon hunderte GründerInnen begleitet. Gibt es da eine Geschichte, die dir bis heute so richtig im Kopf geblieben ist?
Es gibt natürlich super viele Geschichten, weil da war ja alles Verrückte dabei. Vielleicht eine kleine Geschichte am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo man wirklich noch sprichwörtlich um jeden Kunden gekämpft hat und wollte, dass der Kunde irgendwie einen Auftrag platziert, hatte ich einen Anruf von einem Ingenieur, einem Doktor. Und der mich anrief und sagte, Herr Tonnissen, ich habe hier ein ganz tolles Produkt entwickelt, ein Laserprodukt, und ich brauche das komplette Programm von Ihnen. Marktrecherche, Markenentwicklung, Begleitung, Unterstützung, keine Ahnung was. Meine Augen leuchteten am Telefon ja schon, weil ich dachte, boah, ein Arzt und Ingenieur und Lasertechnologie und der braucht alles. Und sagte auch schon, ja, finanziell, ich habe eine große Abfindung meines letzten Arbeitgebers gekriegt, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Dann ist er vorbeigekommen, ganz adrett gekleideter Typ, und dann habe ich gesagt, ah, wie sieht das denn aus mit der Lasertechnologie? Ich kenne mich ja mit Lasertechnologie nicht so aus. Er sagte der, ja, also Herr Tönnissen, ich habe einen Laser entwickelt, der kann Außerirdische identifizieren. Dann habe ich gesagt, hä, wie? Und dann kennst du das, wenn man so auf einmal so ein awkward Moment hat, wie so, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Und dann holte der so ein Ding raus, wie so Laserpointer. Und dann sagte der so, also schauen Sie mal, wenn ich den Laser jetzt auf Sie halte und der Laser färbt sich rot, dann heißt das, dass Sie außerirdischen Ursprungs sind. Und dann dachte ich so, okay, herzlichen Glückwunsch. Erstmal wollte ich gar nicht, dass der Laser auf mich hält, weil ich dachte, so nachher habe ich hier so ein Loch in der Brust oder sowas. Und dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen kritisch geguckt. Und dann meinte ich so, ja, aber, also, seien Sie mir nicht böse, aber das ist doch Schwachsinn. Und dann sagte der so, nee, warum? Und dann sagte ich so, ja, hat der Laser sich schon mal jemals rot gefärbt? Und dann sagte der so, nee, hat er sich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann funktioniert der ja nicht. Und dann sagte der, nee, warum funktioniert der ja nicht? Kann ja auch alles irdischen Ursprungs sein, nur nicht außerirdischen Ursprungs. Und es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich diese Idee verstanden habe, aber es gibt ja sehr viele Menschen, die auch an Außerirdische glauben. Und der hat im Prinzip einen Laser entwickelt, der, ob es so ist, mit irgendeiner Methodik funktioniert. Aber es kann ihm ja niemand sagen, dass der Laser nicht funktioniert. Weil der Laser ja trotzdem funktionieren könnte, nur auf alles, was er draufhält, das ist halt eben irdischen Ursprungs. Und das fand ich halt so spannend, darüber nachzudenken, dass es sogar ein Produkt sein kann, was, wo man gar nicht weiß, und das kennen wir ja so ein bisschen Placebo-Effekt, wo ich gar nicht weiß, Globulis zu nehmen oder sonst was, funktioniert das eigentlich oder ist das totaler Unsinn, weil keiner so richtig nachweisen kann, ob es klappt oder nicht. Und das war so für mich so eine komplette unternehmerische Reise von jetzt werde ich reich an diesem einen Kunden zu, oh Gott, da sitzt ein Verrückter, zu, naja, trotzdem irgendwie ganz smart. Und das sind so genau diese Reisen, die du dann mit so Selbstständigen machst.
Und wie ging es dann weiter? Hast du den übernommen oder weggeschickt?
Nee, wir haben damals eine Marktrecherche für ihn gemacht. Ich habe dann gesagt, pass auf, also Markteinführung, das wäre jetzt nichts, weil ich nicht nachprüfen kann, ob die Technologie funktioniert. Dann haben wir eine Marktforschung für ihn gemacht. Wir haben ermittelt, wie viele Leute an Außerirdische glauben, wie viele glauben, dass Außerirdische schon hier sind, wie viele glauben, dass sie von Außerirdischen entführt wurden und so weiter. Also total abstruse Marktdaten, die wir da gesammelt haben. Wir haben dann auch damals noch so eine Befragung hier in der Viersener Innenstadt gemacht. Wer glaubt an Außerirdische? Glauben Sie, dass man die irgendwie identifizieren kann? Und haben die ganzen Ergebnisse auch super professionell präsentiert und das war auch cool. Nur die Markteinführung, die haben wir dann nicht mit begleitet, weil ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob wir da hinter so einem Produkt stehen sollten, weil ich nicht nachweisen kann, ob es jetzt Schwindelei ist und der einfach nur smart ist und viel Geld verdienen will, ob er verrückt ist oder ob es wirklich funktioniert.
Und wenn ich jetzt das Geld noch nicht habe, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für eine GmbH entscheide, ist es ja deutlich höher, als wenn ich ein Einzelkaufmann, Einzelkauffrau sein möchte. Wie kann ich dieses Geld besorgen, wenn ich jetzt nur die gute Idee habe, aber eben nicht die finanziellen Mittel?
Genau. Also das größte Problem ist schon mal, dass die meisten Leute sich gar nicht das Geld besorgen, sondern denken, sie könnten es auch ohne Geld schaffen und dann schaffst du meistens gar nichts. Also das muss ich einfach mal ganz hart sagen, weil wir nicht Bock haben, ins Risiko zu gehen, weil wir keine Lust haben, einen Kredit aufzunehmen, weil wir keine Ahnung was, es könnte ja alles irgendwie dann den Bach runtergehen und keine Ahnung was. Also es ist immer eine Frage des Glaubens. Das Geld zu besorgen in Deutschland, da hast du 100.000 Möglichkeiten. Also du kannst ein Crowdfunding machen über verschiedene Plattformen, die es links und rechts gibt, egal ob Kickstarter, Startnext oder sonst was. ich kann als nächstes hingehen und kann sagen, ich nutze ganz klassische Bankenkredite, die ich bei meiner Volksbank, Sparkasse oder sonst was kriege. Ich kann Förderkredite benutzen von der NRW-Bank, von der Bayerischen Landesbank, von der KfW-Bank, von keine Ahnung was. Also auch hier gibt es sowohl die Landesbanken als auch die Bundesbanken, die ich quasi nutzen kann. Ich kann Family and Friends nutzen. Also das heißt, ich kann ja auch Familie und Freunde fragen, ob die Lust haben zu investieren. Die müssen mir ja nicht zwangsläufig das Geld schenken. Die können ja auch in mich investieren. Ich kann mit Investoren und Business Angels sprechen und die frühzeitig mit in mein Konzept reinholen. Also es mangelt nicht an Möglichkeiten, Geld zu bekommen. Wir haben eine Community für Selbstständige. Da sind mittlerweile, ich glaube, 400 Selbstständige drin. Und da sage ich das gebetsmühlenartig. Da sind Leute drin, die haben vor 2 Monaten gegründet, brauchen eigentlich einen ChatGPT Plus Account, der 20 Euro im Monat kostet und erzählen mir dann, ja, sie haben aber nicht die 20 Euro dafür. Ja, wenn ich die nicht hab, dann hätte ich mir vielleicht vorher einfach mal eine Finanzkalkulation erstellen sollen und da steht dann drin, ich brauche für ein Jahr auch ChatGPT Plus und dann plane ich das sozusagen ein. Also wirklich einer der Hauptgründe ist, dass die Leute am Anfang einfach zu wenig Geld haben und dadurch immer nur darauf angewiesen sind, irgendwie an Kunden zu kommen, ohne Werbung zu machen. Und Werbung kostet halt meistens einfach Geld. Und deswegen kann ich immer nur jedem dazu raten, nimm lieber ein paar Euro auf. Du hast ja jahrelang genug Zeit, das zurückzuzahlen. Wir geben alle Geld für privaten Kram ohne Ende aus. Aber wenn es dann um unsere eigene Selbstständigkeit geht, fangen wir an zu sparen.
Wie erstelle ich denn so einen Businessplan oder einen Finanzplan?
Also mittlerweile ist das ja eigentlich gar kein Akt mehr. Also wenn ich denke, wie ich mal gestartet bin vor 17 Jahren, da war das eines meiner Hauptprodukte, Businesspläne schreiben. So, jetzt wissen wir alle, wie ChatGPT funktioniert mittlerweile und ich kann mit ChatGPT auch einen Businessplan schreiben. Vielleicht habe ich idealerweise so viel Budget, dass ich mir einen Mentor, einen Coach, Berater dazu hole, der mich begleitet, der mir sagt, was da drin stehen muss, wofür der Businessplan überhaupt ist. Das ist die Grundfrage. Wofür brauche ich überhaupt den Businessplan? Brauche ich den für die Bank? Brauche ich den für irgendwas anderes? Ich sag mal, jeder versteht und jeder kann diese Ausrede. Naja, oh Gott, ich kann sowas nicht und im Schreiben bin ich auch nicht gut. Diese Ausreden sind ja alle weggefallen jetzt im Zeitalter der KI.
Wie gehe ich denn mit Rückschlägen um, die es ja, wie wir vorhin schon hatten, sicherlich mal geben wird, ohne dass sie mich gleich entmutigen?
Ja, total. Also bei mir, mein Büro wurde aufgebrochen, Mitarbeiter sind von einem auf den anderen Tag nicht mehr gekommen, Konkurrenten haben mich verklagt. Also du wirst immer irgendwelche Sachen haben, die sich alles andere als gut anfühlen. Ich glaube, der erste Schritt ist immer erstmal zu verstehen, bevor ich diese ganze Reise beginne der Selbstständigkeit, dass ich mir klar mache, es ist völlig normal, dass diese Dinge passieren. Die passieren nicht nur mir, sondern passieren auch allen anderen. Das zweite ist, nie impulsiv zu reagieren. Das ist zwar schwer, aber das kann man mit der Zeit lernen. Also zu überlegen, was ist jetzt gerade wirklich passiert? Hat das, wo ich gerade denke, das ist ein großer Rückschlag, wirklich so einen riesigen Impact? Oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir gerade sozusagen ausgemalt habe? Weil viele Sachen, wissen wir ja selber, stellen sich in ein paar Jahren als gar nicht so drastisch da, wie ich es am Anfang hatte. Und dann muss ich halt überlegen, wenn der Rückschlag eingetreten ist, sagen wir mal, mein Büro wurde jetzt aufgebrochen, ne? So, wie kann ich das jetzt lösen? Wie kann ich es zukünftig lösen, dass es vielleicht nicht nochmal passiert? Was kann ich anders machen? Und, was mir immer hilft, was kann ich jetzt daraus machen? Also eine Frage, die ich mir immer stelle, was kann ich auch aus einem Rückschlag machen? Wie kann ich den Rückschlag vielleicht nutzen?
Bleiben wir mal kurz bei dem Einbruch. Hättest du da ganz ohne Versicherung weitermachen können?
Mein Büro ist aufgebrochen worden und alle Sachen wurden geklaut. Wenn ich damals keine Inhaltsversicherung gehabt hätte, hätte ich meine Selbstständigkeit zumachen können. Also ganz ehrliche, direkte Antwort. Dasselbe betrifft Dinge wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also hinzugehen und zu sagen, ich habe eine BU, weil ich einfach weiß, wenn mir da etwas passiert, dann. Das betrifft solche Dinge wie eine Rechtsschutzversicherung. Also es kann immer mal sein, dass ein Mitarbeiter dich verklagt. Es kann immer mal sein, dass das Finanzamt dich verklagt oder ähnliche Sachen. Und ich kann natürlich auch private Absicherungen. Also ich muss mir ja auch irgendwann Gedanken dazu machen, wie sieht meine eigene Rente aus? Ne, welche Absicherung habe ich da? Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle, sowohl betrieblich, beruflich als auch privat, sich als Selbstständiger damit auseinanderzusetzen, welche Dinge, Unwägbarkeiten könnten auftreten und wie kann ich mich dagegen absichern?
Wie stehst du denn zu Lebensversicherungen? Ich meine, gerade wenn du Unternehmer bist oder Unternehmerin, du hast ja eine große Verantwortung für deine Familie für Mitarbeiter? Es ist ja nicht so, als würde die Firma einspringen, wenn was passiert.
Die Welt der Lebensversicherung hat sich ja in den letzten Jahren gefühlt 35 Mal verändert. Also ne, ich kann jetzt über eine klassische fondsgebundene Lebensversicherung als Altersabsicherung sprechen. Ich kann über eine Risikolebensversicherung sprechen, ne, wenn mir irgendwie was passiert. Also ich habe bei mir ganz klassisch eine Risikolebensversicherung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall baue und ich bin danach tot, dann muss ja auch irgendeiner vielleicht noch meinen Baukredit vom Haus abbezahlen und bei der Firma muss noch irgendwas gemacht werden. Also ich finde den Gesamtkontext wichtig, darüber nachzudenken, was kann dir als Unternehmer passieren, auch wenn du mit anderen zusammen ein Unternehmen gründest. Was passiert, wenn einer, toi toi toi, verstirbt? Ja, was passiert dann? Kriegen die Anteile die Erben? Passiert da irgendwas anderes mit? Und diese Sachen muss ich da halt auch einfach absichern und mir einfach angucken, okay, was passt da?
Hast du denn einen Lifehack, wenn es jetzt ums Gründen geht, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, den du unseren HörerInnen noch mitgeben würdest?
Ich finde, ich arbeite sehr, sehr gerne, ich bin Coach, mit Fragen. Also eine Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Viele malen sich aus, oh Gott, ich gebe meinen Job auf und dann bin ich selbstständig und dann scheitere ich. Was passiert im schlimmsten Fall? Im allerschlimmsten Fall würdest du in Deutschland, gut, heißt nicht mehr Bürgergeld, würdest du dann irgendeine Grundsicherung kriegen, kriegst trotzdem deine Wohnung bezahlt, kannst trotzdem einkaufen gehen, fertig. So, also da wären andere Länder froh, wenn es so eine Absicherung da gäbe. Das heißt, das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist meistens nicht so schlimm. Und wenn ich merke, meine Selbstständigkeit hat nicht geklappt, kann ich mich auch immer noch irgendwann wieder anstellen lassen. Also es bedeutet ja nicht, oh Gott, ich darf dann oder kann nie mehr angestellt sein. Und ich finde, solche Fragen bringen dich da halt extremst weiter hinzugehen und das mal wirklich zu durchfragen, mit anderen Gründern, mit anderen Selbstständigen zu sprechen. Einfach mal hinzugehen und zu sagen, was wären drei Dinge, die du anders gemacht hättest und was waren drei Dinge, die dich erfolgreich gemacht haben? Und dann zu überlegen, welche Sachen man davon für sich adaptieren kann.
Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal ganz von vorne anfangen könntest?
Ja, also ich glaube, ich würde in erster Linie mehr Risiko eingehen. Ich war damals sehr sicherheitsbedürftig. Ich habe gesagt, ja, gucken wir erstmal und erstmal alles im Kleinen und ausprobieren. Ich hätte, glaube ich, auch schneller und einfacher wachsen können, wenn ich damals eher bereit gewesen wäre, noch mehr ins Risiko zu gehen und einfach zu sagen, ey, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe das mal. Weniger darauf geben, was andere einem vielleicht raten, ne? Die ganzen angestellten Freunde, die sagen, mein Gott, mach doch erstmal ruhig und mach mal in Ruhe und keine Ahnung was. Ich glaube, dann wäre ich heute vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher. Ich bin sehr dankbar für den Weg, den ich gegangen bin, aber trotzdem, glaube ich, wäre das etwas, demjenigen noch ein bisschen zusprechen, ein bisschen mehr Mut zusprechen und sagen, das klappt schon, verlass dich darauf, was du kannst. Ich glaube, das wäre so der Ratschlag, den ich da geben würde.
Wenn jetzt unsere HörerInnen noch mehr von dir wollen, wo finden sie dich denn am allerbesten?
Also wir sind natürlich umtriebig auf jedem Social-Media-Kanal unterwegs, den es gibt. Wir haben einen eigenen Podcast, der heißt Felix denkt laut. Dann haben wir natürlich einen sehr aktiven YouTube-Kanal, wo wir sehr viele Videos drauf veröffentlichen. Und natürlich ganz klassisch auf meiner Webseite felixtönnissen.de. Da findet man natürlich auch ganz viel zu mir als Mentor, als Speaker, als Investor, als Autor. Das wären so die Sachen, wo ich, glaube ich, zuerst gucken würde.
So, jetzt haben wir eine Menge gehört, aber lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Am Ende geht es um die zentrale Frage, wie startest du deine Selbstständigkeit so, dass sie auch bleibt? Der wichtigste Punkt zuerst. Eine gute Idee alleine reicht nicht. Felix hat es klar gesagt. Lieber eine Gründerin oder ein Gründer mit mittelmäßiger Idee und echtem Antrieb, als jemand mit der perfekten Idee, aber ohne Biss. Denn Unternehmertum bedeutet, Probleme lösen. Jeden Tag. Du wirst Rückschläge erleben, Kunden verlieren, vielleicht sogar mal einen Totalausfall haben. Wie Felix damals, als eben in sein Büro eingebrochen wurde. Entscheidend ist nicht, ob du fällst, sondern ob du wieder aufstehst. Und genau dafür brauchst du dieses innere Feuer. Zweiter Lifehack. Teste deine Idee sofort. Nicht erst monatelang im stillen Kämmerlein Webseiten basteln und Logos feilen. Geh raus und schau, ob echte Menschen bereit sind, Geld für dein Produkt oder deine Dienstleistung zu zahlen. Erst dann weißt du, dass deine Idee wirklich trägt. Alles andere ist nur Theorie und kostet Zeit, Geld und Nerven. Dritter Punkt. Das liebe Geld. Nur rund 38% aller Startups überleben die ersten 5 Jahre. Der Hauptgrund? Kapitalmangel. Viele unterschätzen, wie viel Geld sie wirklich brauchen. Nicht nur für die Gründung, sondern vor allem für Marketing und die Anlaufphase. Felix Rat? Nimm lieber einen kleinen Kredit auf, nutz Förderprogramme oder frag Familie und Freunde. Ohne Startkapital bleibt selbst die beste Idee stehen. Vierter Lifehack. Denk an deine Absicherung. Etwa jede vierte erwerbstätige Person wird im Laufe ihres Berufslebens berufsunfähig. Sei es durch Stress, Unfälle oder Krankheit.
Ohne Berufsunfähigkeitsversicherung bricht für Selbstständige das Einkommen komplett weg, im schlimmsten Fall sogar das eigene Unternehmen. Gleiches gilt für die Risikolebensversicherung, vor allem wenn du Familie hast oder Kredite laufen. Das sind nicht nur Nice-to-Haves, sondern eine persönliche Sicherheitsleine. Und zum Schluss, stell dir die richtige Frage. Felix sagt immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und meistens ist die ehrliche Antwort, gar nicht so viel. Selbst wenn es nicht klappt, fällst du in Deutschland relativ weich. Du kannst dich neu aufstellen, neu anfangen. Diese Sichtweise nimmt der Angst den Schrecken und schafft Mut zum Handeln. Das Wichtigste ist also, fang an. Nicht perfekt, nicht komplett durchgeplant, aber mach den ersten Schritt. Mit echten Tests, ausreichend Kapital und der richtigen Absicherung im Rücken. Der Rest wächst unterwegs. Als Gründerin oder Gründer trägst du die Verantwortung. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Familie, dein Team oder laufende Kredite. Genau dafür gibt es die Ergo Risiko Lebensversicherung. Sie bietet dir 3 flexible Modelle. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum Premium-Paket mit Extras wie Soforthilfe für Hinterbliebene oder einer Nachversicherungsgarantie, falls sich dein Leben verändert. Mit dem neuen Premium-Tarif kannst du außerdem den einzigartigen Waisenschutz in Anspruch nehmen. Ergo unterstützt deine Kinder bis zum 18. Lebensjahr, wenn sie zu Halb- oder Vollwaisen werden. 250 Euro monatlich für Halbwaisen, 500 Euro für Vollwaisen. Schnell, unbürokratisch und auch für Kinder, die während der Vertragslaufzeit geboren oder adoptiert werden. Die Versicherungssumme lässt sich flexibel anpassen, zum Beispiel bei Heirat, Familienzuwachs oder Hauskauf und das ohne neue Gesundheitsprüfung. Und das Beste? Focus Money hat Ergo zur besten Risikolebensversicherung Deutschlands ausgezeichnet und das zu wirklich fairen Konditionen. Schon ab wenigen Euro im Monat kannst du deine Liebsten absichern. Und neu? Du kannst die Risikolebensversicherung jetzt komplett digital mit Online-Unterschrift abschließen. Einfach, schnell und sicher. Den Link zu allen Infos, zum Online-Tarifrechner und zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch findest du wie immer in den Shownotes. Bleib mutig, bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.